Es begrüßt Sie Sabine Böhler. Willkommen zur Naturheilpraxis mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, Andreas Franziskus Groß. Er ist unser Studiogast. Grüß Sie Gott, Herr Groß.
Grüß Gott, Frau Böhler, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
In der nächsten Stunde beschäftigen wir uns mit den Einsatzmöglichkeiten von Heilpflanzen bei chronischen Erkrankungen. Wie Sie die von Ihrem Arzt verordneten medikamentöse Behandlung wirkungsvoll unterstützen können, liebe Zuhörer. Sie bekommen heute Rezepturen an die Hand, die regulierend und lindernd auf Ihren Organismus wirken, zu einer Verbesserung des Allgemeinzustandes beitragen und vielleicht im Idealfall sogar zur Ausheilung Ihrer chronischen Erkrankung beitragen. Herr Groß, Sie sind seit 1992 jetzt schon Heilpraktiker, führen eine naturheilkundliche Privatpraxis in Taufkirchen. Das liegt im Münchner S-Bahn-Bereich. Und Sie haben sich spezialisiert auf die traditionelle Naturmedizin bzw. die traditionelle europäische Heilkunde, wozu auch die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, gehört. Inzwischen lehren Sie dieses Fachgebiet auch an Heilpraktikerschulen und geben Ihr inzwischen sehr umfangreiches Wissen weiter. Was fasziniert Sie denn nun an den Wirkweisen von Heilpflanzen, weil der Trend ja eher zur modernen elektronischen Apparatemedizin geht und das auch bei Ihren Kollegen in den Naturheilpraxen?
Ja, die moderne Apparatemedizin ist natürlich ein Bereich auch in den Naturheilpraxen geworden, wo man sehr sinnvolle diagnostische Verfahren anwenden kann. Das ist immer individuell verschieden. Dem einen liegen mehr traditionelle, zum Beispiel manuelle Methoden, also Massagen, osteopathische oder chiropraktische Methoden. Der andere verlässt sich mehr auf die Ergebnisse der Medizin. Man muss versuchen, aus allem ja das Beste herauszuholen. Und man kann durchaus mit hochmodernen elektronischen Geräten auch Dinge wissenschaftlich nachvollziehen bzw. letztendlich dann auch beweisen lassen, die sich vielleicht in der ja auch schon vorchristlichen, abendländischen Heilkunst einstmals als bewährt und bekannt und populär gezeigt haben, wo man wissenschaftlich noch nicht wusste, wie es funktioniert. Und durch moderne Technik stellt sich dann oft heraus, ja, die Menschen damals im Altertum hatten recht.
Vielleicht noch mal zu meiner Frage in Richtung Faszination an der Wirkweise von Heilpflanzen.
Die Faszination bei der Anwendung der Heilpflanzen entsteht von ganz allein. Also gerade wenn ich so mit meinen Kollegen spreche, sie entdecken die Pflanzenheilkunde vielleicht schon auf der Schule, wo sie ausgebildet wurden, oder später in dem Berufsleben, in der eigenen Praxis, in der eigenen Arbeit. Bei mir war es so, ich habe eine Ausbildung in Phytotherapie und habe dann irgendwann immer mal versucht, meine eigenen Rezepturen aufgrund des Fachwissens zu entwickeln und war dann doch immer wieder erstaunt, und das bin ich auch heute noch über 20 Jahren, wie zuverlässig Heilpflanzen wirken können. Das Faszinierende ist vielleicht diese synergetische Wirkung dieser gesamten Wirkstoffe. Eine spezifische Heilpflanze hat ja nicht nur einen Wirkstoff, sondern oft viele, viele hunderte Wirkstoffe, die sich untereinander in diese Wirkung so fantastisch ergänzen, dass sie sich untereinander in der Resorption, das heißt in der Aufnahme, beschleunigen können oder bremsen können, dass sie untereinander Wirkungen auch verstärken und somit in einem wunderbaren schöpferischen Zusammenspiel dieser Einzelwirkstoffe eine sogenannte synergetische Wirkung entwickeln und dann diese wunderbaren Ergebnisse dann ja auf den Tisch bringen, wo man immer wieder staunt, dass man doch mit einem gut zusammengestellten Heiltee zwar eine sanfte, aber doch oft sehr wirkungsvolle und nachhaltige Wirkung, ein gutes Ergebnis erzielen kann.
Vielleicht noch ein paar Worte zu den Patienten, die zu Ihnen in die Praxis kommen. Liege ich richtig, dass es zum größten Teil Patienten sind, die in einer Naturheilpraxis finden, die chronisch erkrankt sind? Welche Erkrankungen sind das?
Also gerade bei Menschen, die unter chronischen Erkrankungen leiden, das heißt, das sind Erkrankungen, die in ihrer Symptomatik entweder unverändert, vielleicht über 6 Wochen schon bestehen oder über Jahre an diesen Krankheiten leiden, dass diese Menschen dann doch den Weg in die Naturheilpraxen finden, entweder dann zu den spezialisierten Ärzten, Ärzte für Naturheilkunde, oder zu den Kollegen, zu den Heilpraktikern, weil der Leidensdruck demzufolge oft stärker ist und die Menschen in der Schulmedizin zum Teil auch nicht die Hilfe dann bekommen haben, die sie sich gewünscht oder erwartet hätten. Und dann nehmen sie den Weg in die Naturheilpraxis, um, ja, was gerade der große Vorteil der Naturheilkunde ist, nicht ihre Krankheitssymptome einfach unterdrücken zu lassen, sondern dass man sich Zeit nimmt für den kranken Menschen und dass man Ursachenforschung betreibt und eben diese Krankheitssymptome dann als Wegweiser auf der Suche nach den Krankheitsursachen nutzt, um letztendlich heilsam zu arbeiten und nicht unterdrückend.
Zu Ihren Behandlungsmethoden, das vielleicht noch so am Rande, gehört neben der traditionellen Heilkunde die Regulations-, die Entgiftungs- und die Schmerztherapie, die klassische Neuraltherapie und auch Heilkunde nach Hildegard von Bingen, haben Sie sich sehr eingelesen, Osteopathie und chiropraktisch. Und ausgebildet sind Sie außerdem auch in systemischer Einzelpaar- und Familientherapie. Und ja, und Sie sind auch tätig als Referent bei Gesundheits- und Lehrveranstaltungen. Und wichtig ist Ihnen auch, das ist die Basis Ihrer Arbeit, auch Ihr christlicher Glaube. Nun ist ja unser Schwerpunkt heute die Heilpflanzenkunde. Speziell soll es in der Naturheilpraxis heute darum gehen, wie Pflanzen aus der Natur bei chronischen Erkrankungen helfen können, ja vielleicht im Idealfall sogar zur Ausheilung beitragen können. Herr Groß, täuscht es mich oder nehmen chronische Erkrankungen zu, wie zum Beispiel auch der Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Das lässt sich so einfach nicht sagen, weil einerseits muss man auf Statistiken zugreifen können. Andererseits hat es in den verschiedenen Abschnitten des menschlichen Daseins schon immer Lebensphasen gegeben, wo die einen oder die anderen Krankheitsbilder verstärkt aufgetreten sind. Zum Beispiel in den Kriegszeiten, wo hygienische und soziale Bedingungen extrem schlecht waren. Da kamen natürlich dann die Seuchen und Infektionskrankheiten viel stärker durch, die dann wieder in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, in der Zeit des Friedens und auch des Übermaßes, dann verschwinden. Allerdings im Übermaß steckt natürlich auch die Gefahr, dass zum Beispiel sich eben die Erkrankung innerhalb der Verdauungssysteme, wie Sie schon richtig sagten, Diabetes Typ 2, Diabetes mellitus, also der Alterszucker, wie man es auch sagt, aber auch unspezifischen Krankheitsbilder, also Reizdarm, Reizmagen, natürlich sehr stark sich vermehren. Aus meinen Erfahrungen aus der Praxis sind vor allen Dingen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen beziehungsweise eben auch diese Erkrankungen innerhalb des Verdauungssystems durchaus stärker. Sie kommen also vermehrt vor. Das sind Erkrankungen der Schleimhäute, das sind Erkrankungen der gesamten Verdauungsorgane, also speziell der Galle, Bauchspeicheldrüse und des Magens, aber auch in einem großen Maß des Darmes, wo es einfach zum Beispiel durch viel zu häufige Gaben an Antibiotikas dann letztendlich auch zu starken Verschiebungen innerhalb der Darmflora gibt, aus der heraus sich dann wiederum Störungen entwickeln, zum Beispiel ein herabgesetztes Immunsystem, Allergien können entstehen, aber auch Resorptionsstörungen von Vitalstoffen und letztendlich auch eine Art Selbstvergiftung, also Autointoxikation aus dem Darm heraus.
Ab wann ist denn nun eigentlich eine Krankheit chronisch? Ab wann sprechen Sie auch als Mediziner, als Heilpraktiker von einer chronischen Erkrankung?
Das richtet sich individuell einerseits nach der Symptomatik des Patienten, andererseits nach der Krankheit selber. Aber jetzt ganz pauschal könnte man sagen, wenn eine Krankheit länger als 6 Wochen besteht und die Symptome zumindest in diese Richtung deuten, also in dieses Krankheitsbild hineintendieren, kann man davon ausgehen, dass sich ein akuter Zustand chronifiziert hat. Zum Beispiel, wenn man einen normalen viralen bzw. bakteriellen Infekt auch hat und daraus entwickelt sich dann eine Bronchitis, die chronisch werden kann und man hat über 6 Wochen lang Husten, kann es sein, dass man von einem banalen Infekt, der vielleicht falsch behandelt oder gar nicht richtig behandelt wurde, dass sich dann eine chronische Bronchitis entwickelt und dann spricht man eben von einem chronischen Krankheitsbild nach 6 Wochen.
Das ist unser Thema hier in der Naturheilpraxis bei Radio Horeb mit dem Heilpraktiker Andreas Franziskus Groß. Wir sprechen heute über wirkungsvolle Heilpflanzen für chronische Krankheiten. Herr Groß, wie können denn nun Heilpflanzen auf den Verlauf von chronischen Erkrankungen einwirken?
Ja, die Wirkung der Heilpflanzen ist sanft, wenn man das mal als so ein Phänomen als so eine Wirkung bezeichnen kann, aber sie ist sehr tiefgreifend. Was wichtig ist beim Einsatz der Heilpflanzen, ist, man braucht Zeit. Einerseits der Betroffene, der Erkrankte selber, aber auch der Behandler, weil diese Heilpflanzen sich mit ihren einzelnen und synergetischen Substanzen, also mit diesen Wirkstoffen im Körper, in einem gewissen Maße anreichern müssen, sodass es oft sinnvoll ist, den einen oder anderen Heiltee oder das eine oder andere Pflanzenpräparat kurmäßig anzuwenden. Das heißt, vielleicht 6 bis 12 Wochen. Generell kann man sagen, dass Tees zum Beispiel, wenn man die auch selber mischt, ganz normale aufgebrühte Heilpflanzentees, dass die schon innerhalb weniger Minuten ihre Wirkung zeigen, bei Akutgeschehen, zum Beispiel bei akuten Magenbeschwerden. Da kann man einen Tee trinken, der die Entzündung oder die Reizung im Magen lindert, zum Beispiel Schafgarbe oder die klassische der Wermut zum Beispiel auch, Kamille in der klassischen Form als typische Magenpflanze, dann zeigen die Wirkstoffe sehr schnell eine positive Reaktion. Aber man muss sich bei chronischen Erkrankungen speziell die Zeit lassen, dass man einen Tee verordnet. Da ist es wichtig, dass man individuell den Tee zusammenstellt, also keinen Pauschal-Tee aufschreibt, sondern versucht, einen Tee wirklich selber zu kombinieren für die individuellen Beschwerden des Patienten und diesen zumindest dann für einen gewissen Zeitraum verordnet. Gibt es allerdings auch Einschränkungen, also ein Heiltee, der eine medizinisch-therapeutische Heilwirkung haben sollte im Allgemeinen nicht länger wie 6 Wochen gegeben werden. Spätestens dann sollte eine auffällige Verbesserung der Symptome erfolgt sein und es erfolgt dann wieder eine neue Mischung, entweder nochmal eine verstärkte Ausrichtung auf die Krankheit oder auf die Symptome, die dann zum Beispiel noch geblieben sind, wenn schon Heilungsprozesse in Gang gesetzt wurden.
Wie verstehen Sie denn jetzt die Naturheilkunde, wie Sie sie ausüben, gerade bei chronischen Erkrankungen? Wird sie parallel zur Behandlung des vom Arzt verordneten Medikamente oder sonstigen Therapien angewandt oder sollten da auch Wechselwirkungen bedacht werden?
Das positive Phänomen der Heilpflanzen ist das, dass man sie im Allgemeinen bedingungslos einsetzen kann, parallel, also man sagt adjuvant, zur unterstützenden biologischen Therapie, wenn allopathische, also schulmedizinische, synthetische Mittel gegeben werden. Ein gutes Beispiel dafür ist der Weißdorn. Der Weißdorn kann auch bei fortgeschrittenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, beim Altersherz ohne weiteres eingesetzt werden, parallel zum Beispiel zu Beta-Blockern oder anderen Herz-Kreislauf-Präparaten. Man hat durchaus dann die Chance, das eine oder andere Präparat auch absetzen zu können. Ich bin dann auch immer dafür, im Austausch zu treten mit dem jeweiligen Verordner. Also ich bin kein Freund von den schnellen Absätzen dieser allopathischen Präparate, sondern ich gehe in den Austausch mit dem Mediziner, sofern er dafür bereit ist, und bringe Vorschläge und Beispiele und passe die Therapie mit dem Arzt dann ganz gerne an. Im Allgemeinen ist es so, dass die Pflanzen, wenn sie begleitend eingesetzt werden, im Allgemeinen immer Verbesserung der Symptomatiken bringen, sodass im Idealfall auch eines der oft viel zu viel verschriebenen schulmedizinischen Präparate auch abgesetzt werden kann. Der große Vorteil ist, dass oft dann Nebenwirkungen verschwinden, die nach längerer Einnahme von Präparaten, zum Beispiel die sogenannten Protonpumpenhemmer, also Pantoprazol, Omeprazol, die haben halt den Nachteil, dass sie innerhalb der Magensekretion der Säfte den Intrinsikfaktor blockieren. Das ist ein Faktor, der ist wichtig für die Vitamin-B-Aufnahme. Und gerade Menschen, die an Problemen im Verdauungstrakt neigen, sollten natürlich an diese Vitamine rankommen. Und wenn solche Präparate abgesetzt werden, verschwinden dann oft Nebenwirkungen, die fälschlicherweise sogar oft als Symptome diagnostiziert werden.
Was aber auf jeden Fall beachtet werden sollte, wenn wir heute über die wirkungsvolle Wirkung von Heilpflanzen sprechen, gerade bei chronischen Erkrankungen, ist, dass Heilpflanzen wirken. Sie können nicht einfach so nebenher vielleicht angewandt werden. Es sollte immer bedacht werden, dass sie auch sich auswirken auf das allopathische Mittel, das vom Arzt verordnete Heilmittel, denn Heilpflanzen werden ja auch Drogen genannt.
Das ist dieser alte Begriff aus der Klosterheilkunde, aus dem Latein. Man sprach damals eben von den Heildrogen. Schauen wir zurück in diese Entwicklung, wie das Ganze anfing. Natürlich ist der Ursprung für uns nicht mehr erreichbar, aber der interdisziplinäre Bereich der Medizin, speziell die Ethnomedizin, beschäftigt sich mit den sogenannten traditionellen medizinischen Systemen und versucht, die verschiedenen Erfahrungen und Erkenntnisse der Völker und Kulturen unserer Welt letztendlich als kulturelles Erbe der Volksmedizin auch zu bewahren. Und in diesen Forschungen geht man weit zurück. Man hat zum Beispiel bei dieser sogenannten Gletschermumie, den Ötzi, Pflanzen gefunden, die durchaus auch therapeutischen Einsatz gefunden hatten. Und in dieser Frühsteinzeit weiß man, dass eben Heilpflanzen auch als Grabbeigaben zugelegt wurden. Also es geht sehr weit zurück in diese Anwendbarkeit dieser Heilpflanzen. Man hat dann vor allen Dingen die frischen Heilpflanzen verwendet, die unterwegs gepflückt werden konnten. Später, auch im Mittelalter, wurden die Medizinalweine entwickelt. Da hat man Likörweine als Auszugsmittel genommen. Dann kamen später die alkoholischen Tinkturen dazu, wo Wirkstoffe anders, intensiver ausgezogen werden konnten durch hochalkoholische Tinkturen. Die getrockneten Heilpflanzen waren dann diese klassischen Teedrogen, die der Laie auch sehr erfolgreich anwenden kann, sofern er sich mit diesen phytotherapeutischen Möglichkeiten auch befasst. Ist er sich dieser Sache nicht so sicher, sollte er auf jeden Fall immer Rücksprache mit seinem Naturmediziner oder mit dem Heilpraktiker halten und sich dort also rückversichern, dass er bei den ein oder anderen Beschwerden durchaus diese Pflanze einsetzen kann. Aber es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie sich diese Heilpflanzenkunde parallel zur Entwicklung des Menschen auch durch diese Gottesschöpfung halt entwickelt hat. Und man stößt immer wieder mit Ehrfurcht an diesen Bereich, weil man sich doch fragt, Pflanzen sind nicht nur Nahrung, sondern Pflanzen sind Heilmittel, die letztendlich in der göttlichen Schöpfung für uns geschaffen wurden. Und es ist oft sehr berührend, wenn man merkt, dass man mit 2, 3 Heilpflanzen doch sehr viel Linderung oder auch Heilung erreichen kann. Und man freut sich dann auch als Behandler nicht nur über seine eigene Arbeit, sondern schlicht und einfach auch über diese schöne Wirkung dieser Heilpflanzen.
Zu beobachten ist, dass das Wissen über Heilpflanzen verloren geht. In immer weniger Gärten gibt es große Bereiche, wo Heilpflanzen, vielleicht Pfefferminze, Melissen, angepflanzt werden. Aber Ihnen ist es wichtig, dieses Wissen zu erhalten. Deswegen auch heute unsere Sendung in der Naturheilpraxis, dass wir über wirkungsvolle Heilpflanzen für chronische Krankheiten sprechen. Sie sind mein Gast, Andreas Franziskus Groß. Sie sind Heilpraktiker, tätig in eigener Praxis in Taufkirchen bei München. Jetzt gleich sprechen wir weiter, wie ganz konkret bei chronischen Erkrankungen, wie herangegangen werden sollte an die Behandlungsweise, was Basisbehandlungen sind von Organfunktionen wie Niere, der Leber und Herz und Lymphe. Willkommen zur Naturheilpraxis hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Gast ist Andreas Franziskus Groß. Er ist Heilpraktiker aus München bzw. Taufkirchen bei München.
Thema Behandlung chronische Krankheit mit Heilpflanzen. Da ist es für den Behandler selber ganz wichtig, dass er genau analysiert, wann begann zum Beispiel eine Erkrankung und wie nutzt er die Aussagen des Patienten oder eventuelle Vorbefunde, um dort den Einstieg in die Behandlung zu finden.
Ich darf jetzt als erste Hörerin Frau Bierbrauer aus Augsburg begrüßen. Grüße Gott.
Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, Herr Groß. Ich habe eine Frage für meine Gesundheit und eventuell noch, wenn es geht, für meinen Mann. Also ich habe seit 2 Jahren starke Hüftschmerzen. Die sind ausgelöst worden durch vermehrtes Brustschwimmen. Und ich habe das lange akzeptiert und es hat sich also festgesetzt, sage ich jetzt mal. Und das ist also einiges untersucht worden, unter anderem auch in einem MRT festgestellt worden, dass die Sehnen der Muskulatur entzündet sind und die Knochenhaut. Ich mache da jetzt eigentlich gar nichts, aber ich denke, ich sollte vielleicht, also ich nehme im Notfall Schmerztabletten, wenn ich jetzt viel laufen muss, aber ansonsten mache ich nichts. Das könnte ich tun.
Ja, Frau Bierbrauer, das klingt so wie nach einem Überlastungssyndrom. Mhm. Man kennt dieses Phänomen auch von der Langlauftechnik, von dem Skating, wo die Sportler aufgrund dieser extremen Außenrotation des Hüftgelenkes auch in Verbindung dann mit diesem starken Druck später mal heftige Beschwerden bekommen können, genau an diesen anatomischen Strukturen, wie Sie es beschreiben. Also Sehnenansätze, Knochenhäute, das ist ja eine Funktionseinheit, die, wie man heute weiß, jetzt nicht unbedingt immer mit klassischen Entzündungen einhergeht. Also es gibt Patienten, die ähnliche Beschwerden haben.
Die
Beschwerden
sind nämlich in Ordnung.
Genau, da gibt es ja dieses CRP, chronisch reaktives Protein. Mhm. Wenn das im Allgemeinen in den Normalwerten ist, kann man davon ausgehen, dass es keine Tendinitis, also keine Sehnenentzündung ist, sondern man spricht eher von Tendinosen. Das sind Phänomene, die man genau diagnostizieren muss. Man arbeitet dort jetzt nicht nur manuell. Man sollte natürlich schauen, inwieweit innerhalb der anatomischen Beckenstrukturen das Iliosakralgelenk eventuell in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch die lumbalen, also die LWS-Strukturen, müssen eventuell korrigiert werden, osteopathisch oder chiropraktisch. Aber man muss bei solchen Krankheitsbildern auch immer über die konstitutionelle Ebene arbeiten. Das heißt, jeder Mensch hat in seiner Konstitution, sagen wir mal, die starken Anteile der Eltern und auch Großeltern mitbekommen. Also ich nenne das immer so ein individuelles Vitalitätscharisma, dass man eben auf diese positiven Anteile zurückgreifen kann. Aber man hat auch diesen, man sagt Locus minoris resistentiae, also diese Stelle des geringsten Widerstandes. Und es kann sein, dass zum Beispiel auch bei veränderten Altersprozessen dann auf einmal Schwachstellen sich zeigen, dass man, wie Sie zum Beispiel bei erhöhter körperlicher Belastung, auf einmal mit diesen Überlastungssyndromen reagiert. Und dann muss man über den Stoffwechsel arbeiten. Man kann Heiltees dazu verwenden, ganz klassisch, auf jeden Fall Pflanzen für die Nieren, um Säuren auszuscheiden. Da haben wir in allererster Linie ja auch die Goldrute, natürlich die Brennnessel als Klassiker für solche Rheumatoiden-Erkrankungen. Denn selbst wenn durch Überlastungen solche Beschwerden ausgelöst werden können, zeigen sie oft Phänomene von Rheumatoiden-Stoffwechselerkrankungen. Also, um das abschließend nochmal zu beantworten, nicht nur auf diese schmerzhafte anatomische Struktur konzentrieren, sondern generell schauen, wo wird mein Körper eventuell auch geschwächt über den Stoffwechsel. Und das muss korrigiert werden.
Mhm. Frau Bierbrauer, Sie sagten, Sie haben noch eine Frage, die mehr auch Ihren Mann betrifft.
Ja, bitte. Wenn ich das noch sagen darf, gerne. Mein Mann hatte vor etwa 4 Wochen ein sehr heftiges Herzrasen. Und hat seit ungefähr 20 Jahren, ist bekannt, dass er Herzrhythmusstörungen hat, aber das war nie so ausgeprägt. Und er nimmt seit 20 Jahren einen Beta-Blocker sehr leicht und nach diesem Herzrasen ist jetzt natürlich die Dosis erhöht worden. Und der Kardiologe sagt auch, dass wenn das einmal da war, es gerne wiederkommt. Und wir sind jetzt so ein bisschen ängstlich eigentlich. Und er reagiert durch die erhöhte Dosis der Beta-Blocker mit einer starken Müdigkeit. Und da ist jetzt natürlich auch meine Frage, können wir da nicht auch noch zweigleisig fahren?
Also das können Sie sicher. Generell ist es so, es gibt Menschen, die leben jahrzehntelang mit Herzrasen, Herzklopfen, Herzstolpern. Und damit können sie alt werden und gesund sterben, wie man sagt. Mhm. Allerdings sollte man natürlich das therapeutisch im Auge behalten, weil durch diese Rhythmusstörung können ja eventuell sich Trompen innerhalb des Herzens ansiedeln. Andererseits ist es so, Beta-Blocker sind natürlich bekannt, gerade bei Langzeitanwendung, dass sie sehr genau dosiert werden müssen. Sie müssen sehr genau eingestellt werden und nicht einfach nur einmal einstellen und dann zu lassen, sondern sie müssen immer wieder auch angepasst werden. Gerade wenn sie erhöht werden, die Müdigkeit, Schwäche, das sind typische Phänomene für eigentlich eine Überdosierung vom Beta-Blocker. Eine Pflanze im Bereich der Phytotherapie, die man dort unterstützend einsetzen kann, aber da ist es eben auch wichtig, auch nochmal Rücksprache zu halten mit Ihrem Kardiologen, also mit dem Kardiologen Ihres Mannes. Das ist der Weißdorn. Der Weißdorn ist eine Pflanze, die aufgrund dieser Flavonoide Das sind Wirkstoffe, die die Herzmuskeldurchblutung verbessern, sodass mehr Sauerstoff in den Herzmuskel kommt. Und dadurch wird auch der Herzrhythmus positiv beeinflusst. Also der Weißdorn, Crataegus lateinisch, ist eine Pflanze sowohl für das Altersherz, ganz klassisch. Da gibt es ja diesen Frischpflanzensaft, Weißdorn-Frischpflanzensaft, ein hervorragendes Mittel, weil dort die Blätter und Blüten darin enthalten sind. Und er ist sehr hoch dosiert und lässt sich hervorragend einsetzen, gerade bei Erkrankungen, wo es um Herzrhythmus geht, aber auch schon Altersherz, also Herzschwäche.
Ja, danke schön für Ihren Anruf, Frau Bierbrauer. Sie waren unsere erste Hörerin hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Heute mit der Naturheilpraxis, wirkungsvolle Heilpflanzen für chronische Erkrankungen. So haben wir die Sendung überschrieben. Unser Gast ist der Heilpraktiker Andreas Groß aus Taufkirchen bei München. Er arbeitet auf der Grundlage der traditionellen europäischen Medizin. Und dabei steht die Betrachtung des Menschen, Herr Groß, das ist Ihnen wichtig, die Gesamtheit seines schöpferischen Anteils auch in den Vordergrund zu stellen. Und die Regulierung innerer Systeme ist die Voraussetzung, sagen Sie, zur Wiederherstellung und zum Erhalt der Gesundheit und so auch vielleicht auch, dass bei chronischen Erkrankungen wieder eine völlige Ausheilung erzielt werden kann. Frau Seid aus Mannheim, auch Sie haben uns erreicht hier in der Gesundheitssendung.
Ja, grüß Sie, guten Tag, Herr Doktor, und wissen Sie, weiß ich nicht, wie Sie heißt. Ich habe eine Frage.
Heilpraktiker Andreas Groß.
Ja,
Frau Seid, grüß Sie,
Heilpraktiker, ja. Grüß Gott, ja.
Grüß Gott, Frau Seid.
Und ich habe eine Operation bekommen, Brustkrebs, Karzinom. 2008.
Ja.
Und jetzt haben sie mich empfohlen, auch von den Leuten, nicht die Ärzte, das Mistelkraut trinke ich jeden Tag, wenn ich mich an und trinke. Bis jetzt ist alles gut, alle Ergebnisse gut. Ich wollte Ihnen fragen, ob das hilft.
Also ob es hilft, die Frage kann ich nicht beantworten, weil Sie ja ein sehr schweres Krankheitsbild haben, also ein Krebs, ein Karzinom. Was bei der Behandlung im Rahmen der Onkologie, also der Krebsmedizin, sehr wichtig ist bei der Behandlung von Krebserkrankungen. Das ist die sogenannte adjuvant biologische Krebstherapie. Brustkrebspatienten können nicht nur schulmedizinisch behandelt werden. Es ist halt so, dass die Diagnoseverfahren schon sehr, sehr gut und sehr hilfreich sind, auch in Bezug auf Früherkennung. Aber gerade wenn man in den Fachzeitschriften liest, verändern sich natürlich die Erfahrungen und auch die Therapiemethoden immer wieder sehr schnell. Also Brustkrebs, es ist noch nicht lange her, hat man alle Lymphknoten oft entfernt. Heute versucht man so viel als möglich im Körper zu belassen, die Lymphknoten. Also die werden nicht pauschal alle herausgeschnitten. Also da hat sich viel geändert. Andererseits kann man natürlich mit diesen pflanzlichen Mitteln viele an Nebenwirkungen, zum Beispiel eben von Präparaten, die im Sinne der Chemotherapie verordnet werden, also viele Nebenwirkungen abfangen, sodass der Organismus stabiler wird generell. Und die Mistel ist im Sinne der adjuvantbiologischen Krebstherapie sicher eine wichtige Pflanze. Es gibt wichtige Pflanzen, die man dort anwenden kann, die eine sogenannte antikanzerogene Wirkung haben. Da zählt die Brennnessel dazu. Die Brennnessel ist eine Lymphpflanze, aber genauso auch die Ringelblume, also Calendula, wirkt auf das Lymphsystem, wirkt antikanzerogen. Und man sollte parallel immer, wie Sie gesagt haben, zweigleisig fahren, aber wichtig ist in eine Richtung.
Wie meinen Sie in eine Richtung?
Also in eine Richtung, dass nicht kontraher gearbeitet wird, also dass weder der Heilpraktiker sagt, ich mache jetzt irgendetwas, was ich für besser halte wie die Chemotherapie, sondern dass man versucht, gemeinsam mit Schulmedizin und Naturheilkunde das Ziel zu erreichen, also sprich Heilung im Idealfall dieser Krebserkrankungen. Und dass man, das sind meine Erfahrungen, auch als aus Familientherapeut, dass man auch psychoonkologisch arbeitet, also dass man nicht nur auf der körperlichen Ebene versucht, ein gutes Ergebnis zu erzielen, sondern dass man auch schaut, was könnte dazu beigetragen haben, damit überhaupt der Krebs bei einem Menschen ausbrechen kann.
Ja, ich glaube, das war alles so viel. Ich habe 9 Kinder und mein Mann ist gestorben. Genau. Und nachdem wurde der Mann ist gestorben, ein Jahr bin ich krank geworden.
Das findet man sehr häufig bei Erkrankungen, vor allem bei Frauen, Brustkrebs. muss man dann ein bisschen differenzieren. Ist es die linke oder die rechte Brust? Da gibt es noch Unterschiede, aber generell sollte man also tief hineinsteigen, auch in die Entstehungsgeschichte des kranken Menschen.
Ihnen auch alles Gute, Frau Seid. Behüte Sie Gott, segne Sie Gott. Auf Wiederhören. Danke für Ihren Anruf.
Ja, danke auch. Tschüss.
Jetzt, Herr Groß, haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen, chronische Erkrankungen. Es ist ein doch großes Gebiet. Wir sprechen über die wirkungsvollen Heilpflanzen bei chronischen Erkrankungen. Bevor wir jetzt mit dem nächsten Hörer sprechen, vielleicht, wie gehen Sie vor bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen? Kann man da von einem sogenannten Fahrplan sprechen, den vielleicht auch der Patient auch schon alleine für sich beginnen kann?
Also nach über 20 Jahren Praxis entwickelt man schon einen eigenen Fahrplan, der aber, und das ist das Wichtigste, sich individuell immer wieder an die chronische Erkrankung des jeweiligen Patienten anpassen muss. Bei chronischen Erkrankungen ist es wichtig, genau zu analysieren, wie gesagt, wann begann die Krankheit, was war eventuell ein Auslöser, was verbessert diese Krankheiten. Man muss konstitutionell arbeiten, also man muss schauen, welche starken und schwachen Anteile hat die Persönlichkeit, also wo muss man generell unterstützend arbeiten. Man nennt es Dispositionen oder auch Krankheitsdiathesen, also diese Neigungen. Man sollte auch nicht versäumen, sich klarzumachen, dass jeder kranke Mensch auch eine Familie hat. Also vieles von dem, was wir als Krankheit mit uns tragen, hat teilweise schon eine oder zwei Generationen vorher seinen Ursprung gefunden. Und wir wissen aus dem Bereich der Psychosomatik, dass ein krankes Gemüt durchaus auf der körperlichen Ebene seine Symptome zeigen kann. Bei chronischen Erkrankungen ist es oft sinnvoll, sich mit dem jeweiligen Arzt auch in Verbindung zu setzen, um ein gemeinsames Behandlungskonzept zu entwickeln.
Generell ist das auch, Sie müssen von der Schweigepflicht entbunden werden?
Teilweise ja. Mhm. Die Bereitschaft der Schulmediziner für die Zusammenarbeit jetzt mit Heilpraktikern ist ja in den letzten Jahren schon gestiegen. Allerdings gibt es da auch vom Berufsbild der Ärzte auch wieder Grenzen, die das wieder unterbinden. Aber in allererster Linie geht es, und das muss jeder Arzt und auch jeder Heilpraktiker ja wissen, es geht um das Wohl des Patienten. Und wenn man jemandem helfen kann, ist das, glaube ich, das wichtigste Gebot eines jeden Behandlers. Also man sollte es auf jeden Fall versuchen. Man sollte bei chronischen Erkrankungen, gerade wenn Medikamente auch schon länger gegeben wurden, schauen, dass die Symptome differenziert werden. Sind es wirkliche, echte Symptome der Krankheit oder sind es Nebenwirkungen? Gerade bei diesen Statinen, also Simvastatin zum Beispiel, diese Cholesterinsenker beziehungsweise auch Harnsäuresenker, Allopurinol bis hin zu den Protonpumpenhämmern, die Klassiker Pantoprazol, Omeprazol und so weiter. Das sind tief in den Stoffwechsel eingreifende Mittel. Die sollten nur so kurz als möglich gegeben werden und man sollte dann mit pflanzlichen Präparaten einsteigen, denn als Dauermedikation führen sie in den allermeisten Fällen zu teilweise schwerwiegenden Nebenwirkungen, Schmerzen in den Beinen, also Muskelschmerzen, Durchblutungsstörungen, Schlafstörungen, auch Schwindel. Und das sind alles Symptome, die oft einen Patienten durchaus zum Behandler führen. Und in Wirklichkeit sind es keine Krankheitssymptome, sondern nur Nebenwirkungen. Also das sollte man genau differenzieren. Und dann sollte man in diesem Basiskonzept auch wissen, sehr häufig ist es notwendig, erst die Nieren zu aktivieren, um die Entsäuerung des Körpers, die Nieren sind das einzige Organ, was den Körper effektiv entsäuern kann.
Und das kann ich ja schon auch, ohne dass ich einen Heilpraktiker oder Arzt für Naturheilkunde konsultiere, dass ich regelmäßig entgifte, vielleicht mit Tees oder Entwässerungstees trinke?
Richtig, vieles kann man selber machen, wenn man das Wissen hat. Sonst holt man sich die Information, wo man sagt, ich habe jetzt eine eingehende Anamnese in der Praxis erfahren. Und ich habe jetzt wirklich Tipps zur Selbsthilfe bekommen und gerade im Bereich der Phytotherapie, der Pflanzenheilkunde, hat dort der Behandler dank seines freien Willens eine große Möglichkeit, viel zu machen, beziehungsweise auch der Patient eben im Sinne der Selbsthilfe. Generell bei chronischen Erkrankungen ist es halt sehr wichtig, die Nieren zu aktivieren, damit zum Beispiel mit Hilfe der Brennnessel, Schachtelhalm, Goldrute, das sind so die Klassiker, das Tor, wie man sagt, also die Tür im Körper geöffnet wird und Säuren und andere stoffwechselbelastende Substanzen ausgeschwemmt werden. Erst dann geht man über in den Entgiftungsstoffwechsel. Also man fängt dann an, über die Leber die Blutreinigung durchzuführen, wobei man sagen kann, dass nierenwirksame Heilpflanzen in den allermeisten Fällen auch Blutreinigungswirkungen haben. Leberpflanzen gibt es einige, also die Mariendistel als Leberschutz. Sie schützt die Hepatozyten, die Leberzelle. Der Boldo-Strauch, der Galgant wurde ja von der heiligen Hildegard auch oft empfohlen als Mittel, als warmes Mittel für den Magen, wirkt aber aus meiner Erfahrung auch auf die Leber. Und die Hildegard hat sich ja vieles von dem, was man ihr als Mystikerin zugeschrieben hat, auch wissenschaftlicher bestätigt. Sie ist ja nun auch Kirchenlehrerin geworden, aber sie war definitiv keine Wundertäterin, sondern sie war damals auch schon eine qualifizierte Medizinerin. Sie hatte die Möglichkeit, an medizinisches Literaturgut heranzukommen, sich in Bereiche zum Beispiel der Humoralpathologie hinein zu lesen und durch ihre sicher ganz wunderbaren Visionen und Eingebungen, die sie erhielt, hat sie, man kann sagen, der Menschheit einen wertvollen Schatz der Naturheilkunde hinterlassen können. Ja. Und in den Büchern der Hildegard findet man interessante Hinweise. Vieles von dem, was sie gesagt hat, ist in den einen oder anderen Bereichen medizinisch, wissenschaftlich noch nicht bestätigt. Aber das wird die Zukunft bringen. Gerade bei der Anwendung von Heilpflanzen kann man ja auf die Erfahrungsheilkunde, auf die Volksmedizin zurückgreifen, oder man verwendet Pflanzen, die eine sogenannte positive Monographie bekommen haben, die also wissenschaftlich als wirksam bestätigt wurden. Es gibt Kollegen, die sagen, ich verwende nur Heilpflanzen, die wissenschaftlich diese Monographie bekommen haben. Wenn man in den alten Schriften liest, findet man aber auch oft Pflanzen, die diese Positiv-Monographie nicht haben und die man beim Einsatz durchaus als hochwirksam erfahren kann.
Herr Mayer aus Stuttgart, Sie sind jetzt unser nächster Hörer hier in der Naturheilpraxis. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Herr Fink, ich grüße Sie herzlich.
Also ich möchte mal kurz mein Leiden schildern, weil das hat eine lange Vorgeschichte. Vor etwa 30 Jahren habe ich einen Riss im Enddarm gehabt, weil ja das Thema Darmheit auch auf der Tagesordnung steht. Und der wurde 20 Jahre lang etwa durch zwei verschiedene Ärzte wahrscheinlich falsch behandelt, nämlich nur mit Salben, die ich einmassieren musste mit einem Gummihandschuh. Das hat zwar immer nur gelindert, aber nicht geholfen. Dann etwa vor 10 Jahren, nachdem ich auch schon 3 Operationen hinter mir habe, hat erstmalig der Hausarzt gesagt, da muss man die Ursache beseitigen, nämlich die chronische Verstopfung. Seither nehme ich da Medikamente. Aber das Leiden selbst, nämlich der Riss, ist durch Operationen nicht besser geworden. Im Gegenteil, das Narbengewebe ist nicht so elastisch und reißt immer wieder. Ich muss also 2-mal täglich noch mit Salben behandeln. Und jetzt ist meine Frage, gibt es für das Problem ein Naturheilmittel?
Also generell müsste ich erstmal enttäuschend sagen, nein, weil es natürlich schon so lange besteht und sicher über 30 Jahre nicht immer in jedem Fall richtig behandelt wurde. Es kommt darauf an, wurden Kortisonsalben eingesetzt oder andere erstmal symptomlindernde Salben im Sinne der Schadensbegrenzung. Wenn natürlich Operationen durchgeführt wurden und Narbengewebe sich gebildet hat, ist es generell schwierig, dort den Stoffwechsel so weit zu verbessern, dass sich neues Gewebe bildet. Generell ist es natürlich wichtig, dass man von dieser Grundproblematik ein Stück zurücktritt und sich überlegt, wo könnte man unterstützend ansetzen. Da geht es zum Beispiel in den Bereich der B-Vitamine. Das ist wichtig, dass die resorbiert werden können, damit Zellerneuerung stattfinden kann. Das bedeutet, der Magen muss funktionieren, der Darm muss in seiner Schleimhaut beziehungsweise auch in seiner bakteriellen Besiedlung, in der Darmflora stabil sein, um an alle Vitalstoffe heranzukommen. Es gäbe eine Möglichkeit, das ist aber dann schon so eine Gratwanderung mit der Neuraltherapie, das heißt mit Hilfe einer gezielten Injektion des Narbengewebe versuchen zu entstören. Es bilden sich ja sogenannte Störfelder auf den Narben, die dann Heilungsprozesse blockieren. Das sind eventuelle Indikationen, alles andere muss individuell überprüft werden, wo letztendlich der Organismus so weit unterstützt werden könnte. Wie schon richtig auch empfohlen wurde, Verstopfung sollte nicht sein. Das heißt, der Stuhl sollte leicht abgängig sein, damit eben in diesem Bereich keine zusätzliche mechanische Reizung eintritt. Für einen regelmäßigen Stuhlgang ist es aber wiederum notwendig, dass keine Fäulnis und keine Gärung im Darm entsteht. Das bedeutet, der Magen in seiner Zusammensetzung seiner Verdauungsenzyme, genauso wie Galle und Bauchspeicheldrüse, sollten optimal funktionieren, damit eben die Nahrung gut aufgespalten wird und keine Fäulnis bildet. Das bedeutet, Clostridien, also pathogene Keime zum Beispiel, sollten nicht vorhanden sein, um ja, zu gewährleisten, dass zumindest der Darm als Organ optimal funktioniert.
Herr Fink, ist Ihnen damit soweit erstmal geholfen?
Ich hätte doch noch eine Frage dazu. Und zwar B-Vitamine wäre eine Möglichkeit, was ich machen könnte zur Unterstützung. Jetzt wegen den Injektionen, wer könnte die Injektionen ins Narbengewebe, macht es ein Arzt oder ein Krankenhaus? Wer könnte sowas machen?
Das machen Menschen, die fachlich spezialisiert sind im Bereich der Neuraltherapie. Das machen Ärzte. Es gibt auch Kliniken, die die Neuraltherapie einsetzen. Es gibt natürlich verschiedene Areale in diesem Bereich. Muss man natürlich das vorher erst einmal abwägen. Ist es machbar? Normalerweise, ja, so, wenn solche Vernarbungen mehr im äußeren Bereich sind, ist es durchaus machbar. Wenn die Vernarbungen innen sind, wird es eher schwierig. Aber die sogenannte Neuraltherapie hat zumindest ein gewisses Potenzial an Möglichkeiten, wo man Problematiken, die durch vernarbtes Gewebe entstehen, wo auch Heilungsprozesse entstehen, die das angehen könnten. In der Praxis wenden wir es an, aber Narben in allen Bereichen, das können Blinddarmnarben sein, das können auch Narben sein nach Mandeloperationen, da ist sicher die Neuraltherapie eine Möglichkeit.
Vielleicht, dass Sie noch kurz erklären, Herr Groß, Neuraltherapie, was wird injiziert, wo wird es injiziert?
Die Neuraltherapie, das ist eine bestimmte Injektionstechnik, wo ein Neuraltherapeutikum, ein sogenanntes Prokain, Lidokain, je nachdem, was der Behandler anwendet, nimmt. Das führt innerhalb dieser implizierten Areale, also dort, wo der Wirkstoff ansetzt, zu einer Verbesserung des Stoffwechsels, also die Durchblutung wird gesteigert. Andererseits wird das Reizleitungspotenzial innerhalb des Nervensystems erst einmal herabgesetzt. Es kommt also dort zu einer Art lokalen Narkotisierung. Man kennt das vom Zahnarzt zum Beispiel. Wenn also innerhalb des Kopfbereiches, wir haben relativ häufig auch Trigeminusneuralgien, das heißt Nervenschmerzen im Bereich der Gesichtsnerven, wenn dort ein Neuraltherapeutikum impliziert wird, dann kommt es durchaus zu kurzzeitigen pelzigen Gefühl, zu Lähmungsgefühl. Das baut sich dann nach einigen Minuten wieder ab. Das ist in etwa im Groben das Wirkprinzip der Neuraltherapie. Man erzielt dort eine Korrektur auch von gewissen Regelsystemen im Organismus und mit der therapeutischen Hoffnung, dass dann anschließend zum Beispiel sich eine Blockade auflöst und Heilungsprozesse in Gang gesetzt werden.
So, Herr Fink, sind Sie noch da?
Ich bin noch da. Ich möchte mich herzlich bedanken. Das war doch ein Tipp, den ich versuchen möchte mit der Neuraltherapie.
Dass Sie das wahrnehmen.
Ja.
Dann wünschen wir Ihnen alles, alles Gute.
Alles Gute,
Gottes
ja.
Segen auch für Sie nach Stuttgart. Alles Gute, Herr Fink. Auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank.
Wiederhören. Ja, der Heilpraktiker Andreas Franziskus Groß spricht mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir über chronische Erkrankungen und wie Heilpflanzen, wie die traditionelle europäische Naturmedizin, das ist das Fachgebiet mit von Herrn Groß, wie Sie damit Ihre Krankheit unterstützen, den Allgemeinzustand verbessern können und vielleicht sogar bestensfalls mithilfe von Naturheilverfahren Ihre Krankheit ausheilen kann. Darüber sprechen wir heute auch mit Ihnen, Frau Dietrich aus Memmingen. Sie sind unsere nächste Hörerin. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich hätte eine spezifische Frage und zwar, ich habe schon Brustkrebs gehabt, 8 Jahre später ein Rezidiv. Ich habe jetzt nach 11 Jahren Knochenmetastasen und der Lunge und dann Lebermetastasen. Und ich weiß noch nicht, was genau in Therapie gemacht wird. Zunächst wird mein Knochen, der schon durchgebrochen ist durch die Metastase, bestrahlt und dann kommen andere Therapien. Ich habe beim Rezidiv damals eine Chemo gekriegt, die ich abgebrochen habe, weil ich einfach solche Beschwerden gehabt habe wie Schwächezustände und das Schlimmste war noch die ganze Verstopfung. Das ist meine Frage, wenn Sie wieder Chemo vorschlagen, was ich fast vermute, ob es da irgendwas Vorbeugendes oder Begleitendes dazu gibt, dass die Nebenwirkungen nicht so gravierend sind.
Also ich kann Ihnen an dieser Stelle nur empfehlen, einen Behandler sich zu suchen, der sich auf die biologisch adjuvante Krebstherapie spezialisiert hat. Mhm. Und ist auf jeden Fall sollte man, ob jetzt Chemotherapie praktiziert wird, ob Bestrahlung praktiziert wird, man sollte auf jeden Fall dort biologisch begleitend arbeiten, um eben schon von vornherein erst einmal die zum Teil sehr gravierenden radikalen Wirkungen, also Nebenwirkungen, auch weitgehend abfangen zu können. Von daher ist es wichtig, dass, wie schon im Rahmen dieser Sendung erwähnt, dass man die Nieren unterstützt, dass man auch regenerativ arbeitet, also über den Leberstoffwechsel, dass aber auch der Körper versucht wird, generell zu entlasten von Bildung von Verdauungsgiften. Also da ist es sehr wichtig, dass auch der Verdauungstrakt, also speziell Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse und auch der Darm stabilisiert werden, weil ja oft eben durch diese Wirkstoffe dann die Zellregeneration herabgesetzt wird, auch sollte das Herz entlastet werden, um zum Beispiel eben mit Einsatz von Weißdorn oder von Mistel, sehr empfehlenswert ist Granatapfel, Frischpflanzensaft. Er hat eben eine positive Wirkung auf die Eigenschaft der Gefäße, vor allen Dingen dieser feinsten Kapillargefäße. Und was ganz wichtig ist bei Krebserkrankungen, ist immer, dass das Lymphsystem mitbehandelt wird, weil das Lymphsystem natürlich ein ganz wichtiges Transportsystem ist. Auch immunologisch betrachtet, wir wissen, 80% des Immunsystems sind im Darm, in den sogenannten Peyerschen Plaques. Das sind lymphatische Gewebestrukturen. Und von daher sollte unser Immunsystem bzw. auch eben der Darm in Verbindung mit dem Lymphsystem weitgehend stabil gemacht werden, um begleitend biologisch dort die Nebenwirkung abzufangen. Es gibt sicher jetzt kein spezielles Mittel, was man in Ihrem Fall empfehlen könnte. Das setzt natürlich eine ganz klare individuelle Diagnose erst einmal voraus, beziehungsweise auch Untersuchung, was sind Ihre starken, was sind die abgeschwächten Anteile. Aber ich habe immer Hoffnung, ich erlebe interessante Sachen, auch in den Gesprächen mit meinen Patienten. Mir werden Fälle berichtet, die mich immer wieder in das Staunen versetzen, wo ich mich jedes Mal frage, was mache ich eigentlich von morgens bis abends in der Praxis, wenn es doch auch andere, uns oft verschlossene Wege von Heilungen gibt? Dafür sollte man immer offen sein. Und der Mensch kann viel bewirken, aber bei Weitem nicht alles. Und ohne letztendlich der Gnade Gottes hat sowohl der Behandler wie auch der Patient doch immer eingeschränkte Möglichkeiten, erfolgreich zu behandeln. Und gerade wenn man sich mit der traditionellen abendländischen Heilkunde auseinandersetzt, weiß man, dass bei diesen schweren Erkrankungen, dass jeder irgendwo auch auf nicht nur auf das Glück, sondern auch auf die Gnade des Herrn angewiesen ist.
Mhm. Nur eine Frage, mein Hausarzt ist zugleich auch Naturheilmediziner. Mhm. Ist der kompetent für dann sowas oder würden Sie da irgendjemand anders empfehlen noch?
Also Haus, beziehungsweise also Naturheilkundler oder Naturmediziner ist natürlich ein Titel. Entscheidend ist immer, was Ihr Hausarzt kann. Generell ist es ja schon mal sehr positiv, wenn ein Schulmediziner zumindest offen ist auch für den Bereich der Naturheilkunde. Ich hatte vor einigen Monaten einen Vortrag gehalten in Berlin auf einem Naturheilkundekongress und da kam dann ein alter Mediziner zu mir und sagte, Herr Groß, über das, was Sie jetzt so besprochen haben, haben wir früher viel gelernt. Wir haben das alle beherrscht und leider viele meiner Kollegen geben dieser Möglichkeit innerhalb der Naturheilkunde heute wenig Raum. Und wenn Ihr Arzt da Naturheilkundler ist, sprechen Sie ihn auf jeden Fall an, dass er Sie unterstützt in der biologischen Krebstherapie.
Okay. Dankeschön.
Frau Dietrich, von Herzen alles Gute.
Ja, danke schön.
Auf Wiederhören. Und Frau Hackspiel aus dem Bregenzer Wald, Sie können jetzt mit uns sprechen. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott, Herr Groß.
Grüß Gott.
Meine Frage ist, mein Mann war über 30, also gute 30 Jahre Raucher. Und er hat jetzt, also besonders am Morgen, einfach Schwierigkeiten. Er hat einen enormen Reithusten und dieses Abhusten, das fällt so schwer. Und gerade wenn er wieder so verkühlt ist und Atemwegsprobleme hat, dann ist es ganz schlimm. Was kann ich dafür tun oder wie kann ich das unterstützen?
Ja, erstmal ist es so, dass, also ich gehe jetzt davon aus, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Ihr Mann nicht mehr raucht.
Nein, seit 5, 6 Jahren nicht mehr.
Das ist schon erstmal der wichtigste Beitrag, dass er wieder auch aus dieser Symptomatik, aus dieser Belastung der Lunge herauskommen kann. Generell versucht der Körper, wenn die Menschen aufgehört haben mit Rauchen, bestimmte Substanzen einerseits auszuleiten, die immer noch im Gewebe fixiert sind. Andererseits ist natürlich der Nikotingenuss, wenn man es mal als solches bezeichnen möchte, auch eine toxische Einwirkung auf die feinsten Flimmerhärchen, sodass bestimmte Substanzen, die im Laufe des Tages eingeatmet wurden, nicht ordentlich abtransportiert werden können. Und da gibt es dann oft Reizwirkungen, da wird dieser Husten ausgelöst. Der Körper versucht vermehrt, Schleim zu produzieren, um eben diese Substanzen nach außen zu befördern. Generell sollte man schauen, dass man, wenn man pflanzlich unterstützend dort arbeitet, schleimlösende pflanzliche Wirkstoffe einsetzt, auch die Lunge kräftigen, auch die vielleicht die Lunge sogar spasmolytisch, also entkrampfend behandeln. Da ist natürlich in allererster Linie sicher eine Kardinalpflanze der Thymian, weil er wirkt halt bronchiolytisch, das heißt, er entkrampft die Bronchien. Gut kann auch bei solchen Phänomenen wirken der Spitzwegerich, weil er sowohl als Lungen- wie auch als Gewebe stabilisierende Pflanze dort eine positive Wirkung erzielen kann. Der Schachtelhalm, Pimpinellenwurzel, nur um das mal zu nennen, selbst den Schachtelhalm hat man früher eingesetzt als Pflanze zur Nachbehandlung der Tuberkulose, weil er einfach das Lungengewebe aufgrund seiner Kieselsäureanteile unterstützt. Die Lunge als Organ als solches sollte aber nicht isoliert behandeln. Das heißt, wenn man chronische Lungenprobleme behandelt, sollte man immer den Darm behandeln, weil Lunge und Darm stehen in einem ganz engen Zusammenhang. Schon in der frühkindlichen fetalen Phase kommen sie aus einer Gewebestruktur heraus und differenzieren sich dann später. Also Lunge immer unterstützend über den Darm behandeln. Auffällig ist, dass gerade Menschen, die unter einer chronischen Bronchitis leiden, wenn man da eine Darmsanierung durchführt, dass sich dann, ohne dass man überhaupt ein lungenwirksames Präparat gegeben hat, sich die pneumatischen, also die Lungensymptomatiken auffällig oft verbessern. Also immer auch den Darm mit behandeln.
Gut, dann habe ich noch eine Frage und zwar über den hohen Blutdruck. Und zwar der untere Wert ist eigentlich immer sehr hoch für von ihm. Mhm. Also oftmals 95 über 100, 110. Kann also, man da was tun oder unterstützen?
Also die Klassikpflanze im Bereich der Phytotherapie der Pflanzenheilkunde ist in so einem Fall der Weißdorn. Der Weißdorn in Verbindung mit dem Mistelsaft. Es gibt ja diese Schöneberger Frischpflanzensäfte, da gibt es sowohl den Weißdornsaft wie auch den Mistelsaft, den kann man anwenden. Es gibt verschiedene Präparate, Protecur zum Beispiel. Protecur ist ein sehr gutes Weißdornpräparat, was bewirkt, dass der Herzmuskel besser durchblutet wird. Die Mistel hat eine blutdruckregulierende und auch eine blutdrucksenkende Wirkung. Und der Weißdorn in Kombination mit Mistel führt dazu, dass auch feinste Kapillargefäße in den Organen besser durchflutet werden mit Blut und auch mit Sauerstoff. Im Idealfall trifft es auch dann innerhalb der Niere zu. Und wenn die Niere besser durchblutet wird, hat sie durchaus auch eine reaktive Wirkung, dass der Blutdruck sich senken kann. Denn man weiß, dass sehr viele Menschen deswegen einen hohen Blutdruck haben. Man spricht vom renalen Hochdruck, weil sie eine Mangeldurchblutung innerhalb der Nieren haben. Also dort auf jeden Fall Weißdorn und Mistel einsetzen, Absprache halten mit ihrem Arzt, der eventuell das eine oder andere Präparat auch noch einsetzt. Aber es sind jetzt im Rahmen der Phytotherapie erst einmal die Basispflanzen, die man für das Herz einsetzen kann.
Mhm.
Gut, danke schön, Frau Hackspiel, auch für Sie und Ihren Mann. Alles Gute, herzliche Grüße in den Bregenzer Wald. Wir haben jetzt heute hier in der Naturheilpraxis über wirkungsvolle Heilpflanzen gesprochen bei chronischen Erkrankungen, Herr Groß. Was sind denn Teemischungen, Teeanwendungen, wo Sie sagen, damit kann eine gute therapeutische Wirkung erzielt und auch die eigentliche Therapie unterstützt werden, die allopathische?
Wenn man sich in den Bereich der Pflanzenheilkunde begibt und sich seine eigenen Tees kreieren will, dann sollte man einiges beachten. Wichtig ist, nicht unter dem Motto viel hilft viel, sondern eher auf die einzelnen Wirksamkeiten der Pflanzen sich konzentrieren. Ein guter Heiltee sollte nicht mehr wie 3 bzw. maximal 5 Einzeldrogen beinhalten. Also die Obergrenze liegt sicher bei 7 Einzeldrogen, wobei dort dann schon gewisse Korrigenzien oder auch Schmuck- oder geschmackskorrigierende Pflanzen dabei sein können. Also ein guter Heiltee mit 3 bis maximal 5 Pflanzen reicht vollkommen aus. Es gibt das sogenannte Remedium Cardinale, das ist eben die Pflanze, zum Beispiel für den Magen, in dem Fall der Wermut, könnte man nehmen, die Hauptwirkung hat, wo man sagt, ich nehme als hauptwirksame Pflanze den Wermut und unterstütze, weil ich gehört habe, dass zum Beispiel die Galle nicht richtig fließt, als Adjuvanz, unterstützendes Mittel mit Hilfe des Löwenzahns meine Galle. Und weil vielleicht ein Heilpraktiker gesagt hat, dass ihre Gallengänge verkrampft sind, man spricht dort von Dyskinesien, kann man als dritte Pflanze, als Korrigent sozusagen, die Pfefferminze noch nehmen. Sie ist entkrampfend und Gallefluss anregend. Also man hat mit diesen 3 Pflanzen schon eine hervorragende therapeutische Wirkung. Generell sollte man davon ausgehen, bei akuten Beschwerden, also wenn Sie jetzt bakterielle oder virale Infekte haben oder Sie haben sich den Magen verdorben, dann einsetzen 1 bis maximal 1 Woche eine Mischung und dann sollte man nach auffälliger Besserung eine Mischung verändern, vielleicht auch einen pflanzlichen Wirkstoff schon mal rausnehmen können. Bei der Behandlung von chronischen Beschwerden ist es sehr wichtig, dass man also nach 6 Wochen auf jeden Fall ein neues therapeutisches Konzept entwickelt. Ich habe hin und wieder Menschen kennengelernt, die über Jahre Salbei oder Kamillentee getrunken haben, selbst Ratania bzw. Blutwurztee, und das sind adstringierend zusammenziehende Drogen. Und die Folge war dann, dass die Schleimhäute geschädigt wurden. Das heißt, Heilpflanzen, auch falsch, zum Beispiel zu lange angewendet, können dann auch schädigend sein. Also wenn man
verbreitet, Herr Groß, ist ja der Pfefferminztee am Abend oder auch rote Tees wie Hagebuttentees.
Also der Pfefferminztee, Mente Piperitis, wie er so heißt in unserer Sprache, ist ja eine kühlende Pflanze. Also man sollte nicht unbedingt im Winter einen Pfefferminztee trinken, sondern sollte man eher vielleicht auf den Fenchel umsteigen, der ja wärmend ist. Der Pfefferminz kühlt und er entkrampft. Eine Mischung, die sicher nicht zusammenpasst, wäre Kamille und Pfefferminz zusammen. Denn die Kamille ist eine Pflanze, die ist adstringierend, sie zieht zusammen und ist wärmend. Und die Pfefferminz ist eher eine entkrampfende Pflanze, die kühlend ist. Also da gibt es dann schon sogenannte antagonistische Wirkung. Also am Pfefferminztee am Abend, man sollte es wissen, wenn man draußen sitzt und man friert, dann sollte man nicht unbedingt einen Pfefferminztee trinken, sondern vielleicht einen Fencheltee oder ein Galgant oder ein Wermut, einen bitteren Tee, der wärmt den Magen und gibt durchaus auch nochmal Kraft zum Schlafen. Es gibt ja auch immer wieder so verschiedene Tees, Blutreinigungstees und Lymphtees. Und da ist es auch wichtig, nicht zu viel. 2, 3, 4 Pflanzen reichen vollkommen aus.
Zum Abschluss, was möchten Sie uns noch mit auf den Weg geben?
Also für mich persönlich ist es wichtig, dass ja, wir auch ein wenig Vertrauen schöpfen in die Pflanzenheilkunde, dass vor allen Dingen wir selbst an uns erfahren, auch ich meine mich damit, auch selber als Behandler, wie wirken diese Pflanzen? Die eigenen Erfahrungen sind immer wichtig, dass man bei eigenen Krankheiten auch diese Erfahrung, die man dann gesammelt hat, auch dann auch umsetzen kann, also dass man vor sich selber auch glaubwürdig ist. Nach 20 Jahren Praxis bin ich immer wieder auch erstaunt über diese verlässliche Wirkung der Heilpflanzen. Im Allgemeinen kann man, wenn man sich selber behandelt und diese positiven Erfahrungen sammelt, das auch weitergeben an die Kinder. Viele Eltern sagen, okay, ich gebe meinem Kind nicht sofort ein Antibiotikum, sondern ich weiß, das ist kein bedrohlich-bakterieller Zustand, da kann keine Blutvergiftung, keine Sepsis entstehen. Das ist eine Bronchitis, eine bakterielle Bronchitis und ich traue mir das zu. Ich habe Vertrauen in mich und auch in meine Kinder. Die behandeln die Kinder dann pflanzlich und zwar sehr erfolgreich. Also das hat nichts damit zu tun, dass dort experimentiert wird, sondern das ist Erfahrungswissen, was oft weitergegeben wurde in den Familien, auf das man sich wirklich verlassen kann. Also mit 25 Einzeldrogen können Sie sich hervorragende Mischungen machen, wo Sie in Erkältungsfällen zum Beispiel gerüstet sind oder auch Ihre Erkrankungen sehr wirkungsvoll unterstützen können. Die Wirkung ist sanft, das soll man wissen. Man braucht oft einige Zeit, ehe die Substanzen sich im Körper anreichern und dann nachhaltig wirken können. Und holen Sie sich immer Informationen von kompetenten medizinischem Personal, also Arzt für Naturheilkunde zum Beispiel oder Ihren Heilpraktiker. Und ja.
Und was sicherlich auch beachtet werden sollte, dass die Tees nicht zu lange abgelaufen sind.
Das ist sehr wichtig. Das ist nochmal gut, dass Sie das erwähnen. Es gibt Apotheken, die haben sich spezialisiert, die haben Vorräte da, und zwar Vorräte, die auch schnell wieder weitergegeben werden. Wenn natürlich ein Tee aus einer Dose unten rausgekratzt wird, der schon seit 3 Jahren in irgendeiner Ecke stand, dann kann man davon ausgehen, dass sehr viele Wirkstoffe dort zerfallen sind oder dass eventuell sogar Verkeimung eingetreten ist. Also dann immer Apotheken, Häuser wählen, die auch einen guten, frischen Vorrat haben.
Gerne werden ja auch von Wallfahrten Tees aus Klöstern mitgenommen. Die Hausmischungen, auch die sollten nicht zu lange dann im Schrank verweilen, sondern vielleicht als Kur getrunken werden über einen bestimmten Zeitraum. Und immer mal die Kräutermischung, wenn es ein Tee ist, der einfach getrunken wird, um den Wasserhaushalt zu balancieren, dass die Teemischungen gewechselt werden. Dankeschön, Herr Gruss, ja, dass Sie heute wieder meinen Fragen und auch den Fragen unserer Hörer zur Verfügung standen. Das war die Naturheilpraxis mit dem Heilpraktiker Andreas Franziskus Gruss. Er hat sich spezialisiert auf die traditionelle europäische Naturmedizin. Er ist tätig in Taufkirchen bei München. Sie können ihn kennenlernen. Gehen Sie auf seine Homepage www.wiedergesund.de. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Diese Sendung kann natürlich zeitunabhängig jederzeit nochmal im Internet angehört werden. Nehmen Sie unser Podcast-Angebot in Anspruch auf www.horeb.org. Gehen Sie in die Rubrik Lebenshilfe Gesundheit und dort finden Sie viele Sendungen, die sich um Ihre Gesundheit drehen. Möchten Sie sich auch informieren über seelisch-psychologische Gesundheit? Immerhin sind wir ein Körper-Seele-Geist-Wesen. Da finden Sie Sendungen in der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Und möchten Sie Kontakt mit Herrn Gruss aufnehmen, verfügen aber nicht über Internet, wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice, die Rufnummer 08323 9675110. Eine CD können Sie bestellen bei den Kollegen vom CD-Dienst. Ich verabschiede mich. Ich bin Sabine Böhler. Behüt Sie Gott.